SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Baustelle Bildung. Woran scheitert die Reform der Schulen? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Marode Gebäude, ein riesiger Lehrermangel, von Land zu Land unterschiedliche Lehrpläne und Bildungsabschlüsse, die sich oft nur schwer miteinander vergleichen lassen. Das deutsche Schulsystem ist in vielerlei Hinsicht eine Baustelle. Und obwohl die Probleme seit langem bekannt sind, scheinen grundlegende Veränderungen nicht in Sicht. Der Nationale Bildungsrat, in dem Experten und Politiker über einheitliche Bildungsstandards und Schulreformen beraten sollten, ist vor kurzem gescheitert am Widerstand aus Bayern und aus Baden-Württemberg. Es gilt das Prinzip Kleinstaaterei statt großer Wurf. Warum tut sich die Politik mit Reformen in der Bildung so schwer? Brauchen wir in der Schulpolitik mehr zentrale Steuerung durch den Bund? Und wie findet man aus dem quälenden Streit über Zuständigkeiten heraus? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Dr. Thomas Rieke Baulecke. Er leitet die Zentralstelle für Schulqualität und Lehrerbildung in Stuttgart. Mit Armin Himmelrath. Er ist Sachbuchautor für Bildungsthemen und schreibt als Bildungsjournalist unter anderem für den Spiegel in Hamburg. Und mit Professor Dr. Kai Marz, geschäftsführender Direktor am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Berlin. Herr Marz, einen nationalen Bildungsrat, den wird es nicht geben, zumindest nicht in der Form, wie ihn die Bundesregierung angekündigt hat. Sie selbst hatten ja große Hoffnungen in dieses Gremium gesetzt, von der Chance auf einen, Zitat, Neuanfang gesprochen. Wie enttäuscht sind Sie?
Ich finde das in der Tat sehr bedauerlich, dass der Nationale Bildungsrat jetzt nicht zustande kommt, weil er wirklich eine große Chance gewesen wäre, um Probleme, Herausforderungen, die wir im Bildungssystem haben und die sich im Übrigen ja nicht nur auf den Schulbereich beziehen, mal ganzheitlich angehen könnten. Auch in der Anmoderation haben Sie den Bildungsrat inhaltlich auf Bildungsstandards, Schulreformen fokussiert. Das wäre sicherlich eine Facette, mit dem sich der Bildungsrat auseinandergesetzt hätte. Aber die Aufgabe wäre ja viel weitgreifender, viel interessanter und viel wichtiger. Denn wichtiger ist doch vielmehr, dass wir Bildung als etwas Ganzheitliches sehen, das im Lebenslauf passiert, das in der frühen Bildung anfängt, das auch nicht am Ende der Schulzeit aufhört, sondern der Übergang in die berufliche Ausbildung. Da haben wir große Herausforderungen, die man angehen muss. Insofern wäre das wirklich die Stelle gewesen, an der man völlig neutral von politischen Färbungen von gerade gültigen Regierungskoalitionen in den Ländern über die Herausforderungen und Probleme hätte nachdenken können. Und das hat man meines Erachtens unter Gründen sterben lassen, die völlig irreführend sind, die, ich würde sogar weitergehen, die sogar falsch sind, die man als Begründung herbeigeführt hat.
Nur ganz kurz, was war einer dieser falschen Begründungen für Sie?
Naja, es war die Begründung, dass Bildungspolitik eben nicht zentral von Berlin gesteuert werden darf, dass man sich nicht in die landesspezifischen Regelungen von Abiturprüfungen oder auch Schulferien diktieren lassen möchte. Das ist grober Unfug, letztendlich so etwas als Begründung heranzuführen. Das war nie das Thema eines Bildungsrates, das wäre auch nie das Thema eines Bildungsrates geworden.
Herr Himmelrath, im Streit um diesen Nationalen Bildungsrat konnten sich Bund und Länder nicht einigen. Mit diesem Nein aus Bayern und Baden-Württemberg war das Projekt erledigt. Befindet sich Ihrer Ansicht nach die deutsche Bildungspolitik in einer Sackgasse?
Naja, sie bewegt sich zwar hin und her, aber letztlich irgendwie in einer Sackgasse, in der sie schon seit einiger Zeit drin steckt, mit der Entscheidung, die Schul- und Bildungspolitik eben ganz in die Hände der Länder zu legen. Und man könnte scharf sagen, in die Willkür der Länder zu geben. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir immer wieder solche Situationen haben, wie sie jetzt beim Bildungsrat im vergangenen Jahr dann eben ganz deutlich geworden ist. Es gibt zwar immer die Erklärung, immer den erklärten Willen, dass man sich angeblich einigen will, dass man sehr gut zusammenarbeiten möchte über die Bundesländergrenzen hinweg. Aber letztlich ist es dann doch häufig, schulpolitische oder bildungspolitische Kleinstaaterei, die wir beobachten können. Und ich muss Herrn Marz da ganz ausdrücklich zustimmen. Die Begründungen, die dafür angeführt wurden, den Bildungsrat platzen zu lassen, die sind nun wirklich hanebüchen und grober Unfug. Und da da, also was da vorgeführt wurde, das war genau das, was wir eigentlich schon in den letzten Jahren so gehofft hatten, überwunden zu haben, nämlich diese Kleinstaaterei, die nur darauf schaut, dass man sagt, naja, wir gehen halt mit eigener landespolitischer Brille daran und was die anderen machen, interessiert uns nicht. Aber gerade auch, als im Dezember dann die PISA-Ergebnisse kamen, hatten wir ja die sehr bemerkenswerte Erklärung der bayerischen Staatsregierung, die sagte, naja, diese bundesweiten PISA-Ergebnisse interessieren uns eigentlich nicht, weil wir sowieso besser sind. Und wer mit so einer Haltung gewissermaßen an Bildungspolitik und an Bildungsforschung und auch Studien wie PISA herangeht, der zeigt jetzt nicht gerade aus meiner Sicht, dass er besonders lernwillig oder wissbegierig ist, wie es denn besser gehen kann, wie es vielleicht anders gemacht werden kann, sondern solche Argumentation erfolgt ja dann oft aus einem sehr selbstsicheren, manchmal sogar überheblichen Grundhaltung heraus. Und das führt uns tatsächlich immer wieder in eine solche Sackgasse, ja.
Das sollte womöglich eine Art Beruhigungsformel des bayerischen Ministerpräsidenten sein, der dann sagte, keine Angst, liebe Wähler und Wählerinnen, die Bildung bleibt bayerisch. Wir werden auch auf die PISA-Ergebnisse zu sprechen kommen. Herr Rieke Baulecke, eine einheitliche Linie bei wichtigen Fragen der Bildung, das haben sich viele von diesem Nationalen Bildungsrat versprochen. Jetzt sind Sie selbst gerade dabei, die Schullandschaft in Baden-Württemberg zu reformieren, haben das davor auch schon sehr erfolgreich in Schleswig-Holstein gemacht. Wie sehen Sie das? Fehlt uns in Deutschland in Sachen Bildung ein gemeinsamer Kurs?
Also ein Blick auf die letzten 18 Jahre zeigt, wenn man das nüchtern analysiert, dass wir durchaus in der Lage waren, in den 16 Bundesländern zusammenzuarbeiten, voranzukommen. Ich erinnere einmal an den PISA-Schock 2001 und an die Maßnahmen, die danach in allen 16 Ländern ergriffen wurden. Das sind die Bildungsstandards, es sind Vergleichsarbeiten eingeführt worden, Jahrgang 3, 6 und 8. In den meisten Ländern sind zentrale Abschlussprüfungen eingeführt worden. Der IQB-Bildungstrend hat stattgefunden. Wir können also ein Bildungsmonitoring sehen. Wir haben den Ganztag ausgebaut. All das hat dazu geführt, dass die PISA-Ergebnisse von 2000 bis 2012 deutlich besser geworden sind in Deutschland. Und wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, was passiert ist nach 2012. Aber die pauschale Aussage, die Handlungsfähigkeit der Bundesländer ist nicht gegeben und der Bund muss das jetzt alles richten, halte ich für nicht korrekt. Die Vergangenheit zeigt, dass durchaus Handlungsfähigkeit gegeben ist. Richtig ist, dass wir mehr Vergleichbarkeit brauchen. Richtig ist auch eine intensive Kooperation. Aber wir haben auch Kooperation zwischen Bundesländern und dem Bund. Ich erinnere an die große Initiative Bildung durch Schrift und Sprache, also die Frage der Sprachförderung in der Kita, in der Grundschule, in der Sekundarstufe, dass hier gemeinsame Programme aufgelegt und evaluiert werden. Das zeigt, dass es durchaus möglich ist, sowohl länderübergreifend zusammenzuarbeiten, als auch mit dem Bund sehr eng zu kooperieren. Ich setze auf einen föderalen Wettbewerb. Das heißt aber auch, dass wir uns als Bundesländer bekennen müssen, von den Stärken anderer Bundesländer zu lernen. Und Sie haben gerade den Freistaat Bayern angesprochen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum man nach 2001, nach dem PISA-Schock nach Finnland gepilgert ist. Man hätte sich auch in Deutschland umgucken können. Wir haben sehr erfolgreiche Bundesländer. Das bayerische System gehört dazu und wir müssen eben im föderalen Wettbewerb eben auch darauf setzen, diese Stärken anderer Bundesländer zur Kenntnis zu nehmen und daraus etwas fürs eigene Bundesland zu machen.
Jetzt war Herr Marz laut Aussage des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann dieser Bildungsrat ohnehin überflüssig wie ein Kropf. Und wenn man auch dem, was Herr Rieke Baulecke gerade gesagt hat, zuhört, dann könnte man meinen, die Bildung ist in den einzelnen Ländern Stand jetzt sehr gut aufgehoben.
Also zunächst würde ich das unterstreichen, dass wir natürlich in den letzten 20 Jahren oder auch wenn man die Perspektive noch etwas länger nimmt, dass sich durchaus positive Entwicklungen im System beobachten lassen. Das Bildungsmonitoring, viele gemeinsame Programme, Bund und Länder wurden auf den Weg gebracht, Ganztag. Aber das ist immer nur die eine Seite der Medaille, es gibt eine andere. Beim Ganztag beispielsweise könnte man sagen, ja, wir haben einen großen quantitativen Ausbau. Mit dem Ganztag werden hohe Ziele formuliert und verfolgt, die aber nicht umsetzbar sind, weil sie konzeptionell in den Schulen nicht hinterlegt sind. Das Thema der Vergleichbarkeit, auch das wäre etwas, was sich der Bildungsrat hätte ja zu Herzen nehmen können. Man kann das an einem Beispiel sehr schön machen. Man schaut sich die Schulformlandschaft in der Sekundarstufe 1 in Deutschland an. Wir haben Schulformen, die funktional gleich sind, aber in den Bundesländern unterschiedlich heißen. Beispielsweise die Stadtteilschule in Hamburg und die Sekundarschule in Berlin. Wir haben auf der anderen Seite...
Welche Altersgruppen, ganz kurz, betrifft das?
Das ist für die Sekundarstufe 1, also nach der, von der 5. bis zur 10. Klasse. Und wir haben Schulen, die funktional verschieden sind, aber in den Bundesländern gleich heißen, wie beispielsweise die Gemeinschaftsschulen in Berlin und Baden-Württemberg. Versuchen Sie doch mal auf einer Veranstaltung, wo Sie mit einem Landeselternbeirat über die Herausforderungen des Schulsystems diskutieren, den Elternvertretern, die ja alle informierte Bürgerinnen und Bürger sind, das zu erklären. Das kann man niemandem mehr erklären. Und ein Bildungsrat ist auch deshalb völlig zu Unrecht gescheitert und er ist alles andere als ein Kropf, weil er bezieht sich eben nicht nur auf Schule. Wir haben große Herausforderungen, wenn wir uns, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, das Spannungsverhältnis anschauen zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Wie sehen die Zugänge letztendlich aus? Wie konkurrieren möglicherweise diese beiden Systeme? Welche Wege muss man finden, damit sie eben nicht konkurrieren, sondern aufeinander aufbauen und sich gegenseitig befruchten? Das kann auch Bayern alleine nicht leisten und das leistet auch Bayern nicht alleine beispielsweise. Und es ist wirklich vermessen, auch aus bayerischer Perspektive oder egal aus welcher Bundeslandperspektive zu sagen, es bleibt bayerische oder baden-württembergische Bildung oder sonst wie. Es gibt keine bayerische Bildung, sondern man muss sich auf gemeinsame Standards verständigen. Man muss überlegen, wie man sie implementieren, wie man sie überprüfen kann. Da sind wir in der Tat ein Stück weiter. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir zusammen agieren.
Jetzt hat Herr Himmelrath die Kultusministerkonferenz ja schon angekündigt oder sie bemüht sich um einen neuen Bildungsrat, in dem der Bund dann aber nicht in der Form involviert ist, nicht so dabei ist wie bei dem alten, jetzt gescheiterten. Für wie erfolgversprechend halten Sie den Plan?
Das wird man sehen müssen, wie gesprächsbereit und wie offen die Vertreterinnen und Vertreter aus den einzelnen Bundesländern sind. Das Interessante dabei ist ja tatsächlich, dass man Frau Karliczek jetzt quasi außen vor hält als Bundesbildungsministerin. Die wird degradiert. Man kann das als Affront gegenüber der Bundesbildungsministerin lesen. Und da spielen möglicherweise eben auch noch andere Schwingungen oder andere Empathien oder Sympathien oder eben auch Unsympathien eine Rolle. Wir haben ja in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Streit zwischen Frau Eisenmann aus Baden-Württemberg und Frau Karliczek in Berlin erlebt. Möglicherweise kommt das jetzt dann noch obendrauf. Also das ist für mich von außen tatsächlich nicht so ganz zu durchschauen. Man wird sehen müssen, wie ein solcher Bildungsrat leid, wenn man ihn vielleicht so bezeichnen möchte, wie der arbeitet, wie verpflichtend der auch ist oder ob das nur ein Gesprächsgremium ist, ob es einen gewissen Willen gibt, auch darüber dann wirklich ernsthaft zu diskutieren, was dort an Ergebnissen rauskommt oder ob das letztlich nur ein Befassungsgremium ist, das dann eben zur Beruhigung der Öffentlichkeit und der Debatte ab und zu eingesetzt wird, aber dessen Ergebnisse im Grunde keine Rolle spielen. Also ich halte das schon für sehr wichtig, dass man einen Bildungsrat, wenn man ihn denn aufstellt und egal wie er dann letztlich heißt, dass man ihn doch so ein bisschen am Vorbild des Wissenschaftsrats orientiert, der ja seit Jahrzehnten arbeitet und den wir als funktionierendes Gremium erleben und der eigentlich ja genau das macht, nämlich sehr unaufgeregt sich in der Wissenschaftspolitik länderübergreifende Themen anzuschauen und dann Empfehlungen abzugeben. Die haben de facto natürlich tatsächlich nur Empfehlungscharakter, aber sie sind doch sowas wie eine moralische Richtschnur, an der sich Wissenschaftspolitik orientieren kann und sowas. Was würde ich mir tatsächlich für einen Bildungsrat auch wünschen?
Das, was jetzt gerade diskutiert wird, hätte meines Erachtens zwei ganz große Nachteile. Einerseits deutet, so würde ich das zumindest gegenwärtig interpretieren, alles darauf hin, dass ein solcher Bildungsbeirat oder wie auch immer er heißt, sich vornehmlich auf Schule konzentrieren würde. Das greift zu kurz. Das wäre das erste Problem. Das zweite ist die Legitimation eines solchen Rates. Bund und Länder halten in unterschiedlichen Gremien wissenschaftliche Beiräte vor. Man muss sich fragen, welche Bedeutung hat ein neuer Beirat, Bildungsrat, Leit oder wie auch immer im Gesamtkanon der Beiräte, die es auf Bundes- und Landesebene gibt. Insofern ist diese Struktur meines Erachtens eine Doppelung von Strukturen, die wir an verschiedener Stelle schon haben. Und um da wirklich Innovation draus wachsen zu lassen, muss man, glaube ich, noch wirklich sehr viel Gehirnschmalz in dieses Produkt stecken.
Herr Rieke Baulecke, am 16. Januar tritt die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz ihr Amt an, die jetzige rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig von der SPD. Die hat auch jetzt schon mal sicherheitshalber, könnte man fast sagen, angekündigt, bei der Bildungspolitik wird die Länderhoheit gewahrt. Trotzdem, und das ist vielleicht das ganz Interessante an Ihrem Zitat, müsse man gemeinsam an die Aufgaben in der Bildung gehen. Was sind denn aus Ihrer Perspektive solche Aufgaben, solche Bereiche, die man mit verschiedenen Ländern gemeinsam wirklich angehen muss?
ja das zentrale Problem, das wir zu lösen haben und das sich seit 2012 dramatisch verschärft hat. Und das hat mit Zentralismus und dezentralen Strukturen eigentlich gar nichts zu tun. Das ist die Veränderung der Schülerschaft, auf die wir Antworten finden müssen. Die Beherrschung der Verkehrssprache ist zunehmend ein großes Problem geworden. Wir haben in Baden-Württemberg beispielsweise 43% von Schülern und Schülern, die massive Sprachschwierigkeiten haben. Wir haben seit PISA 2001 eine deutliche Veränderung der Schülerschaft und hierauf brauchen wir Antworten. Und da macht es natürlich Sinn, länderübergreifende Projekte ins Auge zu fassen. Ich habe letztes Jahr im Jahr 2018 ein Projekt auf den Weg gebracht, nämlich Orthographie in sinnvoller Weise in der Grundschule einzusetzen. Und es war nicht schwer, dass sich ein Bundesland wie Hamburg, ein Bundesland wie Baden-Württemberg und ein Bundesland wie Schleswig-Holstein damals zusammengetan hat und dieses Projekt jetzt sehr erfolgreich umsetzt. Und siehe da, aufgrund des Erfolgs des Projektes schließen sich jetzt weitere Bundesländer an. Also es ist durchaus möglich, hier in zentralen Problemen zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich die Schlüsselfrage. Wir müssen die Probleme identifizieren, die den Schulen unter den Nägeln brennen und dort brauchen wir entsprechende Antworten und das dann auch durchaus länderübergreifend. Lassen Sie mich ein Wort sagen. Es ist immer leicht gesagt, dass man zum Beispiel die Schulnamen vereinheitlichen sollte, aber ich habe eine Bildungsreform in Schleswig-Holstein begleiten können, die Entstehung der Regional- und Gemeinschaftsschulen. Und solche Reformen gelingen nur dann, wenn den Bürgern, den Eltern vor Ort vermittelt werden kann, was der Sinn des Ganzen ist. Und dort spielen Namen eine große Rolle. Und sie können nicht einfach auf Bundesebene versuchen, etwas zu vereinheitlichen, was sozusagen verwurzelt ist bei den Bürgern. Also die Schule im Dorf, die können sie nicht einfach auf Bundesebene umbenennen wollen, sondern da muss man vorsichtig sein mit der Vorstellung, das wäre bundesweit zu vereinheitlichen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Man muss eine gute Balance finden zwischen regionalen Wettbewerb einerseits, aber natürlich auch länderübergreifenden und bundesweiten Initiativen.
Aber genau das Gegenteil ist doch der Fall gewesen in den letzten 20 Jahren. Wir haben doch in den letzten 20, 25 Jahren eine enorme schulstrukturelle Veränderung in allen Systemen gehabt, in allen 16 Bildungssystemen. In allen Systemen sind Schulformen dazugekommen, die es historisch nicht gab. Und es wurden teilweise Schulformen, die es historisch sehr lange gab, abgeschafft worden. Das hat nicht zu großen Widerständen geführt unter der Bevölkerung. Auf der anderen Seite gab es mal einen Schulabschluss, der hieß Realschulabschluss. Heute gibt es den mittleren Schulabschluss in 16 Bundesländern, oder hat 10 unterschiedliche Bezeichnungen. Das ist doch ein Weg, der nicht nötig ist, den man gehen muss. Und das kann man mir auch nicht mit irgendwelchen historischen Gegebenheiten versuchen zu erklären. Da muss es andere Gründe geben.
Geht es dann in dem Fall aber nur um Bezeichnungen?
Nein, es geht natürlich nicht nur um Bezeichnungen, aber zunächst ist ja eine Bezeichnung ist ja ein Schlüssel erstmal, um etwas zu verstehen. Wir müssen natürlich schauen, dass was dahinter steht, welche Angebote gibt es, welche Infrastrukturen, wie sehen die Lehrpläne, wie sieht das Curriculum aus. Da müssen wir vergleichbare Standards letztendlich definieren und auch umsetzen. Und meines Erachtens ist da der Blick, den wir als Deutschland oftmals immer wieder auf die Republik werfen, auf die Unterschiede zwischen den Bundesländern auch der falsche. Wir müssen uns doch vergegenwärtigen, dass wir zum Teil auch größere Unterschiede innerhalb der Bundesländer haben und das nicht nur zwischen funktional verschiedenen Schulformen mit verschiedenen Bildungsgängen, sondern auch mit Schulformen unterschiedlicher Schulen, die zum selben Bildungsabschluss führen. Und da müssen wir fragen, wie können wir hier vergleichbare Bildungsbedingungen zwischen den Ländern, aber auch innerhalb eines Landes schaffen.
Baustelle Bildung, woran scheitert die Reform der Schulen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Jetzt zeigt die PISA-Studie, Leseleistungen, aber auch die Ergebnisse in Mathe und anderen Naturwissenschaften haben sich verschlechtert. Vor allem die Leistungen abseits der Gymnasien sind bisweilen alarmierend. Dort kann fast jeder dritte 15-Jährige den Sinn eines Textes nicht erfassen. Herr Himmelrath, warum lernen viele Kinder an der Schule denn offenbar nicht richtig lesen?
Da kommen, glaube ich, verschiedene Faktoren zusammen. Einer ist sicher der, den Herr Rieke Baulecker angesprochen hat. Die Schülerschaft hat sich verändert. Wir haben einfach mehr Kinder, die Schwierigkeiten haben schon beim Sprachverständnis, wenn sie in die Schule kommen. Das kann, muss aber nicht mit einem Migrationshintergrund zusammenhängen. Das ist einfach eine gewisse Grundhaltung, die sich da möglicherweise gegenüber der deutschen Sprache als Lern- und Unterrichtssprache in Familien breit macht. und die dann eben natürlich auch in die Schulen schwappt und wo es dann einfach Schwierigkeiten gibt, ein anschlussfähiges Level herzustellen. Es führt aber ganz sicher auch mit zu dem Problem, dass die Schulen darauf ganz offensichtlich nicht vorbereitet sind. Und das fängt schon bei sehr grundlegenden Dingen an. Wir reden überall über den Fachkräftemangel. Wir haben den auch ganz klar im Lehrer- und im Klassenzimmer. Und wenn wir uns das anschauen und dann nochmal gucken, wie diese Lücken gefüllt werden, also häufig mit Quer- und Seiteneinsteigern und wie die dann verteilt werden, die kommen nämlich an die Schulen überwiegend oder verstärkt an die Schulen, an denen es ein schwierigeres Umfeld gibt, dann potenzieren sich hier plötzlich Probleme. Und da ist zum Beispiel eines der großen Beispiele, in denen die Bundesländer in den vergangenen 20 Jahren es eben nicht auf die Kette gekriegt haben und in denen sie wirklich hochgradig versagt haben, was zum Beispiel den Lehrernachwuchs angeht. Und wenn man dann sieht, wie sie jetzt händeringend versuchen, Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen, wie sie sich zum Teil gegenseitig die Lehramtsinteressierten abwerben, wie sie mit Verbeamtungsangeboten, mit sogenannten Buschzulagen oder Sonderzulagen für die ersten Jahre oder auch dauerhaft versuchen, Menschen von woanders her ins eigene Bundesland zu locken, dann bin ich nicht besonders hoffnungsfroh gestimmt, was die Zusammenarbeit der Bundesländer angeht. Und ich glaube, dass eben so schlechte Leseergebnisse, wie wir sie jetzt bei PISA bescheinigt bekommen haben, zuletzt im Dezember, dass die eben auch ein Teil oder ein Grund dafür, dass das so sich entwickelt hat, eben in dieser schlechten Versorgung mit gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern zu suchen ist.
Das heißt, Herr Rieke-Baulecke, Wettbewerb möglicherweise dann an der falschen Stelle, wenn es um Lehrer geht und wenn es darum geht, Schülern und Schülerinnen Lesen beizubringen?
Ja, ich halte den Wettbewerb jetzt zwischen Bundesländern und auch Schulen um diese Fragen für nicht sehr sinnvoll, sondern es muss einen Wettbewerb um gute Konzepte geben. Und da müssen wir eben sagen, dass wir einerseits eine veränderte Schülerschaft haben, aber andererseits auch sehr genau reflektieren müssen, welche Art der Leseförderung ist zielführend und welche Art von Leseförderung ist zwar schön und positiv, aber bewegt wenig. Da sind wir bei einem zentralen Punkt, wo wir vielleicht auch selbstkritisch sein müssen. Und das ist egal, ob Sie das auf Bundes- oder Landesebene diskutieren. Wir haben seit 2001 eine sehr starke Akzentuierung auf Kompetenzorientierung. Das war eine sinnvolle Orientierung. Wir wollen ja nicht träges Wissen vermitteln, sondern ein Wissen, das Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Situationen variabel einsetzen können. Aber, und das ist ein großer Punkt, wir haben dabei etwas vernachlässigt, dass natürlich jede Kompetenz auf basalen Fähigkeiten des Lesens und des Rechnens basiert. Und dieses ist vernachlässigt worden. Und wenn wir jetzt eine veränderte Schülerschaft haben und gleichzeitig zu stark aus dem Blick verlieren, dass es auch darauf ankommt, an der Grundschule, in der Sekundarstufe 1 zu üben, dass diese basalen Fähigkeiten tatsächlich gestärkt werden, dann werden die Probleme nicht bereinigt, sondern sie kumulieren. Und deswegen ist mein Plädoyer auch dafür, dass wir zusätzliche Programme brauchen, um gerade für die schwachen Schülerinnen und Schüler Angebote parat zu haben. Die muss man einerseits unterrichtsintegriert einsetzen, aber wir brauchen auch zusätzliche additive Maßnahmen, um gerade die schwachen Schülerinnen und Schüler zu fördern. Das ist meines Erachtens die Schlüsselfrage, die sich stellt. Wir waren 2001 bei 24% der 15-Jährigen, die nicht ordentlich lesen können. Wir sind inzwischen wieder bei 22% gelandet. Und das ist die Schlüsselfrage, die wir angehen müssen, denn die Beherrschung der Verkehrssprache ist letztendlich die Grundlage für alles. Für die Beherrschung der Mathematik, aber auch natürlich für die Demokratiefähigkeit. Und da brauchen wir Zusammenarbeit, da brauchen wir Kooperation.
Und da brauchen wir aber auch Kapazitäten, denn wenn wir die Schulen mit immer neuen Aufgaben befassen, Inklusion ist ein Stichwort, die Integration von Menschen, ganz sicher die Digitalisierung ein Stichwort. Wenn wir die Schulen dann auch noch in einem Zustand lassen, der manchmal fast mit Menschen unwürdig zu beschreiben ist in bestimmten baulichen Aspekten, dann kann es einfach irgendwann nicht mehr funktionieren, dass Lehrerinnen und Lehrer jetzt eben auch noch eine Art von Lese- und basalen Fähigkeiten, Kompetenz auch noch mitvermitteln. Also irgendwo stoßen die an die Grenze ihrer Kapazitäten. Da muss einfach auch von der Bildungspolitik, denke ich, ein deutlich stärkeres Signal her. Dazu gehört auch, dass eben den immer noch steigenden oder sehr hohen, auf hohem Niveau sich bewegenden Schülerzahlen eben entsprechende Kontingente an Lehrkräften zur Seite gestellt werden.
starkes Signal. In politisch übersetzt heißt das oft mehr Geld. Herr Marz, wäre das die Lösung, so ähnlich wie beim Digitalpakt, dass es beispielsweise so eine Art Lesepakt oder Lehrerpakt gibt und der Bund buttert einfach noch ein bisschen zusätzliche Milliarden rein? Würde das schon helfen?
Nein, das würde nicht helfen. Natürlich, da stimme ich Herrn Himmelrath zu, sind die notwendigen Ressourcen, die müssen zur Verfügung gestellt werden. Aber Geld allein wird die Leistung der Kinder und Jugendlichen nicht besser machen und insbesondere nicht die der Leistungsschwachen. Aber es ist die Voraussetzung. Ich würde eher das unterstreichen, was Herr Rieke Baulecke gerade gesagt hat. Wir haben für viele Bereiche im Prinzip gute Förderprogramme. Wir müssen diese aber zielgerichtet einsetzen. Das heißt, wir brauchen Diagnoseinstrumente, die uns zeigen, wo letztendlich Bedarf besteht. Und dann nach der Diagnose muss die entsprechende teilweise auch wirklich individuelle Förderung ansetzen. Bund und Länder sind ja hier auch gemeinsam unterwegs. November letzten Jahres, Ende November, ist die Förderlinie Schumas, Schule macht stark, verabschiedet worden. Also eine Initiative, die über 10 Jahre 120 Millionen Euro letztendlich zur Verfügung stellt, um Schulen in schwieriger Lage zu fördern. Das kann ein Weg sein, der meines Erachtens in die richtige Richtung führt. Auf der anderen Seite wird immer etwas vergessen. Wenn wir jetzt die Ergebnisse sehen und die Enttäuschung, ja, die muss man kommunizieren können, wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Und viele Programme der letzten 18 Jahre konnten wahrscheinlich auch nicht ihre Wirkung entfalten, weil sie immer nur oder fast immer nur ausschließlich auf den Schulbereich fokussiert haben. Wir wissen aber aus vielen Forschungen, dass wenn die Programme in der Schule noch so gut sind, wenn ich das nicht mitnehme, was außerhalb der Schule passiert, was in den Peers passiert, was in den Familien passiert oder eben auch gerade nicht passiert, dann kann man das, was man über 5 Tage Schule erreicht hat, an 2 Tagen Wochenenden möglicherweise relativ schnell auch wieder kaputt machen. Das heißt, wir brauchen hier eine bessere Verzahnung auch unterschiedlicher Politikbereiche, also Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendhilfe. Das beste Beispiel dafür wäre natürlich, Ganztagskonzepte zu entwickeln, die auch diese additiven Programme, von denen Herr Rieke Baulecke gesprochen hat, einen Raum geben würden. Also wir haben da schon noch eine Spielfläche, die wir aber wirklich bespielen müssen in den nächsten Jahren.
Was außerdem auffällt, beziehungsweise was PISA einmal mehr bestätigt, ist die Kluft zwischen sehr gut und sehr schlecht wird in Deutschland immer größer. Verliert das Schulsystem da möglicherweise so eine Art gesunde Mitte? Also gibt es bald die Exzellenz auf der einen Seite und dann so die Versagereinrichtungen auf der anderen?
Die Gefahr besteht, das sehe ich schon. Auch durch die Struktur des Schulsystems in vielen Bundesländern entwickelt sich das ja in Richtung eines zweigliedrigen Schulsystems. Schleswig-Holstein war mit eins der ersten, die das natürlich aus demografischen Gründen damals eingeführt haben. Das heißt, wir haben das Gymnasium auf der einen Seite, ein Heiligtum aus Sicht vieler in Deutschland. Und auf der anderen Seite dann, was man möglicherweise etwas böse als Restschule bezeichnen könnte. Und wenn sich das so entwickelt, dann haben wir ein Riesenproblem. Wir müssen aufpassen, dass sich das nicht in den Strukturen verfestigt, sondern dass wir tatsächlich, wenn man sich die Leistungsbreite der Schülerinnen und Schüler anschaut, dass wir tatsächlich auch Förderprogramme aufsetzen, die genau zu einer Verringerung dieser Leistungsbreite führen und nicht dazu, dass wir letztlich in einem System uns bewegen, in dem wir wie früh auch immer die angeblich Guten und die angeblich Schlechten auseinandersortieren.
Kaum ein Land auf der Welt sortiert seine Kinder nach der Grundschule so früh auf unterschiedliche Schularten auf. Herr Rieke Baulecke, wäre da nicht die Schule für alle bundeseinheitlich geregelt mit einheitlichen Tests eine schöne Lösung?
Also es ist kein Ziel, die Leistungsbreite zu verringern. Das Ziel muss sein, dass die Begabung möglichst gut entfaltet werden können. Und das bedeutet immer, dass Heterogenität wächst. Also eine Schule, die möglichst optimal fördert, führt zu größerer Heterogenität. Unser Problem in Deutschland ist nicht nur, dass wir zu viele leistungsschwache Schülerinnen und Schüler haben. Ich teile nicht die Einschätzung, dass in der Leistungsspitze genug getan worden ist. Wir müssen eben auch, und das hat Herr Marz ja angedeutet mit dem Programm Lehmers, dass wir auch im Bereich der Begabtenförderung deutlich zulegen müssen. Und alles führt letztendlich dann wieder auf die ganz einfache Frage zurück, was verstehen wir unter Unterrichtsqualität? Und auch hier müssen wir selbstkritisch sein. Lange haben wir in Deutschland über die falschen Fragen diskutiert. Wir haben über Unterrichtsmethodik diskutiert. Wir haben über Sozialformwechseln diskutiert. Wir haben eine große pädagogische Debatte über Sichtstrukturen geführt. Wir wissen inzwischen, dass es nicht entscheidend ist. Es gibt andere prädiktive Faktoren wie konstruktive Unterstützung, kognitive Aktivierung, Klassenführung. Darauf kommt es an. Das müssen wir in den Fokus rücken. Und das bedeutet auch, dass wir ein Bekenntnis zur Fachlichkeit brauchen. Das heißt, Fachlichkeit Unterrichtsqualität, das müssen die entscheidenden Themen sein. Und wenn wir uns wieder in Strukturdebatten hineinbegeben wollen, dann werden Sie das erleben, was Hamburg vor, wie viele Jahren waren es? Ich glaube, es waren 7 Jahre her. Da können Sie sehr gut studieren am Hamburger Beispiel, wie Sie eine ganze Stadt, eine ganze Gesellschaft spalten können mit einer Schulstrukturdiskussion. Sie erinnern sich an die Abstimmung über den Vorschlag des damaligen Senats, die Primarschule einzuführen. 51 zu 49 ist das ausgegangen. Was hat man erreicht? Man hat eine Stadt 2-3 Jahre lang in Atem gehalten. Man hat nicht mehr über Unterrichtsqualität diskutiert, sondern über die Frage 4 oder 6 Jahre. Und das sind die falschen Diskussionen. Wir brauchen eine inhaltliche Diskussion, eine Qualitätsdiskussion und keine Strukturdiskussion.
Wer die Strukturdiskussion von vornherein sozusagen zur falschen Diskussion erklärt, da habe ich ganz, ganz große Bedenken, Herr Rieke Baulecke. Denn das führt natürlich dazu, dass Sie bestimmte Faktoren, die ja einen Einfluss haben auf das, was in Schule passiert und auch was an Unterrichtsqualität passiert, anschließend und während dieser Aufteilung der Kinder, dass das gar nicht mehr besprochen wird. Und ich glaube, genau darüber müssen wir im Zusammenhang mit Schulqualität und Fragen des guten Unterrichts und des guten Lehrens und Lernens genau darüber reden.
Natürlich müssen wir auch über strukturelle Fragen sprechen. Das habe ich gerade auch angesprochen. Wir müssen zum Beispiel darüber sprechen, ob die Art des Unterrichts und die Art der Stundentafeln, ob die Art der Ganztagsschule, wie Herr Marzis angedeutet, ob diese Strukturen passen. Da bin ich sehr bei Ihnen. Da müssen wir strukturelle Änderungen führen. Wir sollten aber nicht zurück in die 70er, 80er Jahre gehen. Das waren verlorene Jahrzehnte, wo wir den Gesamtschulstreit versus Gymnasium gehabt haben. Das hat Deutschland in der Schuldebatte gelähmt. Und das ist eine lähmende Diskussion, die nicht weiterführt.
Das würde ich auch so sehen. Aber vielleicht hat man in dieser Zeit diese Diskussion auch nicht konsequent genug geführt. Man hat die Gesamtschule ja wirklich nie als eine wirkliche Alternative zum dreigliedrigen Schulsystem diskutiert, sondern immer nur als Ergänzung zum dreigliedrigen Schulsystem. Und das war letztendlich der Tod der gesamten Gesamtschuldebatte. Und deswegen würde ich sagen, ja, die Diskussion der 70er Jahre an der Zeit war nicht zielführend. Ich bin auch da völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen um Inhalte diskutieren und um Lösungen ringen. Aber jeder Inhalt, um den ich diskutiere und ringe, braucht eine Struktur. Und deswegen ist die Strukturfrage nicht völlig unwichtig. Strukturfragen sind auch, wie komme ich eigentlich zu einem pädagogischen Personal? Welches pädagogische Personal brauche ich eigentlich? Wie bilde ich das aus? Wie verändert sich denn die Lehramtsausbildung bei einer sich verändernden Schülerschaft? Die Schülerschaft wird immer heterogener. Sie wird immer durchlässiger, was die Bildungsabschlüsse an, die an einer Schulform erworben werden können. Wie reagiert letztendlich dann das System darauf? Dass die Frage, ob die Grundschule 4 oder 6 Jahre lang dauern soll, die völlig falsche ist. Das hätte man damals in Hamburg auch prognostizieren können, dass das nicht entscheidend ist. Das wissen wir aus Studien, die sich Bundesländer anschauen, in denen es 4 Jahre oder 6 Jahre gibt. Dieser Unterschied von 2 Jahren macht überhaupt nichts. Aber auch hier, und da wäre der Nationale Bildungsrat wieder ein Forum möglicherweise, wäre es zielführend, die Diskussion zu führen, brauchen wir nicht eine längere Phase des gemeinsamen Lernens, eben nicht 6 Jahre, sondern vielleicht 8 oder 9 Jahre. Und wir splitten dann in unterschiedliche andere strukturelle Formen auf. Momentan haben wir überhaupt gar keine Bühne, um diese Diskussion zu führen. Ich würde auch sagen, wir dürfen sie jetzt nicht führen, weil sie nicht zielführend ist. Wir dürfen auch nicht am Gymnasium rütteln in den nächsten 20 Jahren möglicherweise, weil jede Diskussion, die da in die Richtung geht, zum Scheitern verurteilt sein wird. Aber umso mehr bräuchten wir doch unabhängig den Raum, um wirklich mal zu fragen, ist das Gymnasium eigentlich an der einen oder anderen Stelle wirklich noch die zielführende Institution? Ich weiß, dass man mit dieser Äußerung sehr angreifbar wird, weil das Gymnasium ist letztendlich die erfolgreiche Institution. Aber das ist auch nicht schwierig, wenn ich letztendlich die besten Schülerinnen und Schüler im Gymnasium habe. Die Frage ist ja, wie gehe ich mit der Gesamtschülerschaft um?
Ich würde ganz gerne doch nochmal auf diesem mehrgliedrigen Schulsystem herumhacken. Herr Himmelrath, es gibt da ja auch schon wirklich seit Jahren etliche Studien, der Blick ins Ausland führt das allemal vor, dass dieses frühe Aufsortieren der Kinder extrem ungerecht ist und sich auf die meisten Kinder auch sehr ungünstig auswirkt. Das ist ja alles jetzt gar nichts, was wir hier neu aus dem Hut zaubern. Wieso ist es offenbar trotzdem so schwer, das zu ändern?
Ja, da kann ich auch nur mutmaßen an vielen Stellen. Ich hatte eben schon mal vom Heiligtum, also dem Gymnasium als Heiligtum der deutschen Schulpolitik gesprochen. Ein bisschen ist das so und ein bisschen ist das Gymnasium, ja, weigert sich so als Institution häufig, bestimmte Veränderungen dann auch schnell aufzugreifen. Das hat ja auch gewisse Vorteile, dass Schulpolitik eben nicht sofort immer jede Woche zu einer anderen Form von Schulorganisation führt. Überhaupt keine Frage, dass nicht jede Reform, die da irgendwie diskutiert wird, sofort auch ausgelebt werden muss. Auf der anderen Seite sehen wir gerade an den Gymnasien, dass sich dort wahnsinnig viel verändert und ich bin mir nicht sicher, ob diese Schulform das schon so in aller Gänze verstanden hat. An einzelnen Schulen sicherlich, viele Lehrerinnen und Lehrer sicherlich auch, aber zu verstehen, dass das Gymnasium im Grunde die neue Hauptschule ist, dass einfach die Mehrzahl oder ein Großteil der Schülerinnen und Schüler dorthin geht, mit der gesamten Breite an sozialen Hintergründen, an Leistungshintergründen, die dort denkbar sind, das stellt einfach diese Schulform vor eine ganz, ganz andere Herausforderung. Und da muss einfach am Gymnasium, glaube ich, auch noch mehr darüber diskutiert werden, was das denn heißt, eigentlich Hauptschule Deutschlands zu sein, die Hauptschule für eben den Großteil der Schülerinnen und Schüler und wie man sich denn auch von anderen Schulen unterscheidet, außer vielleicht der organisatorischen Frage, ob man ein Abitur anbietet oder nicht. Also das Selbstverständnis des Gymnasiums, da hat man sich sehr, sehr lange drauf ausgeruht. Und da so ein bisschen rauszukommen und nachzudenken, welche Rolle ein Gymnasium in einem Bildungssystem haben kann und haben sollte, das wäre schon wichtig. Und da stimme ich Herrn Mahr zu, das wäre eine mögliche Fläche gewesen, im Bildungsrat das zu diskutieren.
Herr Rieke Baulecke, das Gymnasium als neue Hauptschule, als neue Gesamtschule, wäre das die Einrichtung, von der ausgehend man grundlegende Reformen anstoßen könnte?
Also in Deutschland Schulpolitik zu machen, bedeutet immer, die Geschichte unseres Landes vor Augen zu haben und auch die Tradition zu berücksichtigen. Und die Aussage, das Gymnasium weigert sich, Veränderungen wahrzunehmen und sich selbst zu verändern, das teile ich wirklich überhaupt nicht.
Habe ich in dieser Schärfe ja auch nicht gesagt.
Ja, wenn wir nochmal auf die PISA-Ergebnisse zurückgehen. Also die PISA-Ergebnisse, die sich seit 2001 nach 2012 verbessert haben. Da haben wir ja bundesweit eine interessante Diskussion darüber geführt. Eine Analyse des Erfolges ist, dass in dieser Zeit die Gymnasialquote deutlich angestiegen ist. Das heißt, die 15-Jährigen, die bei PISA getestet worden sind, sind stärker im Gymnasium. Und sie sind auch in der 10. Klasse gelandet. Das sind zwei große Faktoren für die Verbesserung bei PISA insgesamt. Und das Gymnasium hat eine sehr ausgeprägte Förderqualität, auch wenn das immer nicht so gesehen wird. Wenn man sich die reinen Fakten anguckt, dann ist bei vergleichbaren Situationen, also vergleichbarer Intelligenz, vergleichbarer sozialer Herkunft, die Förderqualität gerade am Gymnasium besonders hoch. Woran liegt das? Das liegt nicht nur an der Schülerschaft, sondern es liegt an einem Problem in Deutschland, worauf wir gar nicht zu sprechen gekommen sind. Und das ist ein Kardinalproblem, was wir angehen müssen. Das ist nämlich die Lehrerausbildung. Wir haben eine zweigeteilte Lehrerausbildung, trotz Bachelor- und Masterstudiengänge in Deutschland. Und die Gymnasiallehrerausbildung ist eine sehr stark fachlich, fachdidaktisch und auch pädagogisch ausgewiesene Ausbildung mit einer sehr hohen Qualität. Und dieses ist nicht in allen anderen Lehramtsstudiengängen der Fall. Das heißt, wir haben hier bereits in der Lehrerausbildung eigentlich zwei Arten. Und hier brauchen wir Reformen. Das ist das eine. Und das zweite, was wir brauchen, auch in der dritten Phase, also bei der Fortbildung der Lehrkräfte, die im Dienst sind, entsprechende Unterstützungsangebote für die Lehrerinnen und Lehrer, die notgedrungen fachfremden Unterricht machen müssen, weil diese Fachkompetenz in dem Ausmaße, haben Sie ja beschrieben vorhin, gar nicht gegeben ist. Und gerade von diesem Problem sind auch wiederum die nicht gymnasialen Schularten betroffen. Also das Gymnasium ist eigentlich die Schulart, in der eine sehr hohe Förderqualität erreicht werden kann. Und wir bräuchten eigentlich ein bisschen mehr dieser Fachlichkeit auch in den nicht gymnasialen Schularten. Das wäre ein Weg, die Lehrerausbildung zu reformieren. Und das wäre auch eine Anforderung für die Lehrerfortbildung in der dritten Phase, für mehr Fachlichkeit zu sorgen. Denn wir wissen, wenn wir im Fach Mathematik Probleme bei den Schülern und Schülern haben, dann brauchen wir besonders gute Lehrkräfte. Brauchen wir Lehrkräfte, die sich im Fach sicher sind, die ein gutes Auge für den Schüler haben, die eine gute Diagnostik haben, aber die vor allen Dingen auch ein ausgewiesenes fachdidaktisches Know-how haben, um gerade diesen Schülerinnen und Schülern zu helfen. Und das ist die Anforderung, die wir viel stärker für die erste, zweite und die dritte Phase der Lehrerbildung in den Blick nehmen müssen.
Ich halte das für eine steile These, dem Gymnasium gerade als Schulform sozusagen die größte Förderfähigkeit zuzuschreiben. Das ist natürlich leicht, das herzustellen, wenn man alle schwächeren Schüler, die nicht ins Raster passen, auf andere Schulen oder das schwache Drittel der Schülerinnen und Schüler auf andere Schulen aussortiert. Kein Problem, dann kann ich auch gute Schule machen, ja.
Es ist ja keine These, sondern es sind die Analysen, die wir seit 4, 5 Jahren kennen. Wenn Sie halt die Zwillinge bilden und die in die verschiedenen Schulformen reinsetzen, es ist nicht nur einfach die Umgebung, sondern es ist eben auch die Frage, wer dort unterrichtet. Das ist von entscheidender Bedeutung.
Ja, aber das ist meines Erachtens jetzt wirklich auch eine Grenze der empirischen Bildungsforschung. Also die Studien, die es genau zu diesen differenziellen Lern- und Entwicklungsmilieus gibt, die können das statistisch machen. Aber die Zwillinge, die Sie jetzt gerade beschreiben, die statistischen Zwillinge, sind eben nicht der, ich werde jetzt mal sehr, 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 sehr pauschal, der klassische Hauptschüler mit Migrationshintergrund in einem städtischen Ballungsgebiet, den wir vor Augen haben. Und wir tun so, als wenn wir den dann in das Gymnasium setzen. Das sind die Grenzen letztendlich. Das sind vergleichbare Mittel, die man sich hier vorstellen kann. Und natürlich ist es so, dass die Förderbedarfe dann an den nicht-gymnasialen Schulen in einigen Bereichen um Längen größer sind. Und sie sind auch viel schwieriger zu handeln, weil sie nicht nur in der Schule lösbar sind, weil dann nämlich der gesamte außerschulische Kontext wieder dazukommt, der familiäre Kontext, in dem nicht unterstützt, in dem nicht gefördert wird, der teilweise auch gar nicht da ist, etc. Insofern finde ich es auch schon richtig zu sagen, ja, an den Gymnasien hat sich in den letzten Jahren viel getan, aber das jetzt als die große Förderleistung des Gymnasiums zu bezeichnen, da wäre ich auch sehr vorsichtig, weil ich glaube, da muss man einfach aufpassen, wenn man von Förderung spricht, wen betrachtet man hier eigentlich? Betrachtet man die Leistungsmitte oder die Leistungsstärkeren? Auch die müssen gefördert werden und da gibt es zu Recht das Programm Lehmers, Leistung macht Schule, aber es ist oftmals viel schwieriger, den leistungsschwachen Teil, der vermeintlich dann auch noch häufig aus sozialen weniger begünstigten Familien kommen, entsprechend und vor allem nachhaltig zu fördern.
Ich würde gerne zum Ende der Sendung noch einmal das Ganze auf die grundsätzliche Ebene heben. Herr Himmelreich, ist es möglicherweise nach all den Problemen, die wir jetzt auch angesprochen haben und die ja mitunter wirklich gewaltig sind, eine Zeit, in der man anerkennen müsste, dass dieses Thema Bildungspolitik, Bildung von eben schon kleinen Kindern bis hin zu jungen Erwachsenen, Lehrerausbildung, dass das ein Thema ist von extrem großer gesellschaftlicher Tragweite? Also bräuchte es da möglicherweise einen ganz neuen gesellschaftlichen Diskurs darüber und einen Masterplan für die Bildung?
Ich glaube, dass das Thema diese Tragweite hat. Ja, das stimmt. Und wir sehen das tatsächlich seit 2001, ich zumindest aus journalistischer Sicht. Seitdem ist eben Bildungspolitik Tagespolitik geworden, gerade wenn es um Schulthemen geht, aber eigentlich auch darüber hinaus. Die Frage, was wird in Kitas vermittelt? Wie kriegen wir Übergänge hin? Also zum Beispiel aus der Schule in eine duale Ausbildung, aus einem beschäftigten Arbeitsverhältnis in eine Weiterbildung, eine akademische oder nicht akademische. Alle diese Fragen werden stärker diskutiert. Ob es der Masterplan sein muss, das ist immer so ein großes Wort. Aber ich glaube schon, dass wir eine sortierte gesellschaftliche Debatte darüber brauchen, eine vielleicht auch ein bisschen geleitete gesellschaftliche Debatte oder eine gut gerahmte, in der es genau um die Frage geht, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wozu dient Schule? Wozu dient Bildung? Wie sieht ein Bildungsleben aus? Und zwar von lange vor der Schule bis noch viel, viel länger nach der Schule. Alle diese Fragen werden noch nicht ausreichend diskutiert, das stimmt. Und wir müssen vor allem, glaube ich, auch lernen, dass Bildung eben in Zukunft und schon heute nicht mehr so aussieht wie noch vor 20 Jahren und sie wird auch nicht mehr in 20 Jahren so aussehen wie heute. Dazu verändert sich einfach technisch und gesellschaftlich zu viel.
Erike Baulecke, wie entwickelt die Gesellschaft ein Verständnis, wo sie hin will, möglicherweise doch eine Art Abschied vom Bildungsföderalismus für den ganz großen Angang?
Ich glaube, die zentrale Herausforderung, der wir uns stellen müssen, die ist ja benannt worden. Das heißt, die Förderung in der Breite, aber vor allen Dingen Programme zu haben, die kontinuierlich wirken, gerade bei den schwachen Schülerinnen und Schülern, da darf man nicht nachlassen. Es reicht nicht, 2, 3 Jahre etwas zu machen, sondern es muss letztendlich in der gesamten Bildungsbiografie verankert sein. Und dafür müssen wir auch noch offensiver die neuen Möglichkeiten digitaler Medien nutzen. Hier hat Deutschland großen Nachholbedarf, nicht nur mit Blick auf die digitale Infrastruktur, sondern auch mit Blick auf die kluge Nutzung von digitalen Medien im Unterricht. Es kann ja nicht darum gehen, einfach mehr im Internet zu surfen, sondern es muss darum gehen, die digitalen Medien, die helfen können, besser zu lesen, aber auch die helfen können, gut in der Mathematik zu üben, die verstärkt auch für Lernprozesse zu nutzen und hier eine gemeinsame Initiative zwischen Bundesländern zu starten, da wäre ich sehr dafür. Wir sollten uns von dieser Diskussion nicht scheuen, sondern wir sollten sie offensiv führen, mit dem Blick natürlich, dass wir ein kritisches Verhältnis dazu haben, aber auch ein Verhältnis, dass wir da, dort, wo es Sinn macht, diese Medien einsetzen.
Und auch da wäre meines Erachtens ein Nationaler Bildungsrat wieder sehr hilfreich gewesen, dass man gute Konzepte entwickelt, wie man mit den Möglichkeiten der digitalen Welt letztendlich in den unterschiedlichen Lernsettings auch umgehen kann. Wir brauchen letztendlich den Diskurs, wann ist welches Medium, wann sind welche Methoden letztendlich zu welchem Zweck wichtig. Und das heißt, dass wir Ziele formulieren müssen. Wir müssen sie politisch formulieren, wir müssen Ziele gesellschaftlich setzen und wir müssen, wenn man das runterbricht, auf die Ebene der einzelnen Schulen müssen Ziele für sich entwickeln. Wo wollen sie hin in 5 oder in 10 Jahren? Ich würde sogar weitergehen. Ich würde von einer guten Schulleitung erwarten, dass sie eine Vision ihrer Schule entwickelt und aus dieser Vision dann Handlungen ableitet und aktiv wird mit verschiedenen Akteuren aus der Praxis, aus der Wissenschaft, aber letztendlich auch aus der Zivilgesellschaft.
Baustelle Bildung, woran scheitert die Reform der Schulen? Das war unser Thema in diesem SWR 2 Forum. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen für die rege Diskussion, bei dem Leiter der Zentralstelle für Schulqualität und Lehrerbildung, Dr. Thomas Rieke-Baulecke in Stuttgart, bei dem Autor und Journalisten für Bildungsthemen Armin Himmelrath in Hamburg und bei Professor Dr. Kai Marz, geschäftsführender Direktor am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Berlin. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.